Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Katrin Hondel, schön, dass Sie dabei sind. Und zur Begrüßung gibt es jetzt erst einmal ein kleines Gedicht von Horst Janssen.
Wegen der Ehre kann die Drahtschere es nicht leiden, Papp zu schneiden.
Tja, und wegen der Ehre, 90. Geburtstag, gibt es eine Ausstellung über Horst Janssen und die Literatur im Oldenburger Horst Janssen Museum. Wir berichten. Kultur heute, das ist auch Hashtag Prinz Dumm. Das griffige Kürzel steht für eine Aktion des Satirikers Jan Böhmermann. Kein Quatsch, sondern Aufklärung. Es geht um die Entschädigungsansprüche, die das Adelshaus Hohenzollern gegenüber der Bundesrepublik angemeldet hat. Ein Streit, der bisher weitgehend im Verborgenen ablief. Böhmermann hat nun die historischen Gutachten zu dem Fall öffentlich gemacht, mit Folgen in der Politik. Wie Berlin auf Hashtag Prinz Dumm reagiert, dazu gleich Informationen von unserer Berlin-Korrespondentin. Zuerst aber geht es um Geheul, ebenfalls in Berlin, aber nicht im Bundestag, sondern an der Volksbühne. Beat Generation Geheul, das im amerikanisch-englischen Original Howl heißt. Allen Ginsbergs radikales Klagegedicht, das bei seiner Veröffentlichung 1956 als so obszön galt, dass es erstmal verboten wurde. Trotzdem, oder vielleicht auch deshalb, veränderte Ginsbergs Radikalkritik Politik und Gesellschaft in den USA. Und dieses Howl also hat jetzt der Regisseur David Marton in Berlin auf die Bühne gebracht und Barbara Behrendt war für sie dabei.
Schon die erste Szene entwickelt musikalische und bildhafte Sogwirkung. Sylvia Rieger betritt mit schwarzem, langen Indianerinnenhaar und amerikanischem Jeanshemd die Bühne und beginnt eine alte Kaffeemühle zu drehen. Immer hektischer wirft sie die Bohnen ein, verschüttet sie, dreht rasend weiter. Dazu setzt auch das Drehen der Bühne ein und die treibende Klaviermusik. Pauken kommen hinzu, Trompeten, ein Akkordeon, alles live gespielt. Auf der Bühne kreiselt ein türkisfarbener Springbrunnen, der an ein explodiertes Knallbonbon erinnert. Daneben ein schwarzer Fels, auf der Rückseite das Zimmer einer Psychiatrie, dann ein Betongerüst. Alles getaucht in grünes, später rotes Licht, riesige Schatten bilden sich an den Wänden. Und dazwischen hetzen Menschen, wie man sie von Fotos amerikanischer Straßenfotografen der 60er Jahre kennt. Ein weißer Matrose, eine Frau im Afro-Look, ein Mann in Black Panther-Uniform, ein anderer mit Coca-Cola-Shirt. Später spielen sie stumme Miniaturszenen. Zwei Männer springen in den Brunnen und küssen sich. Ein Hippie wird von einem Polizisten gemaßregelt. Wie im Wahnsinn kämpfen sie gegen die Tretmühle des Lebens an. David Marton hat aus Allen Ginsbergs Gedicht einen musikalischen Drogentrip gemacht, der ins Abgründige und Albtraumhafte führen möchte. In den 80 Minuten des Abends, das ist das Erstaunliche, ist vom Gedicht kaum etwas zu hören. Nur ein paar Einsprengsel hier und da, etwa wenn Hendrik Arnst auf dem Psychiatriebett sitzt.
Ich bin bei dir gelandet. In deinen Träumen kommst du nie triefend von einer Schiffsreise auf dem Highway durch Amerika, in Tränen aufgelöst, zur Tür meiner Hütte. Ich bin bei dir. In Rockland. In Rockland.
Die Passage ist direkt an Carl Solomon gerichtet, dem Ginsberg das Gedicht gewidmet hat. Den Autor Solomon hatte Ginsberg in der Psychiatrie kennengelernt, wo er selbst 8 Monate verbrachte. Rockland symbolisiert den Ort der Psychiatrie. Dieser Teil des Gedichts ist eine hingebungsvolle Beistands- und Liebeserklärung an Solomon und jene Menschen, die von der Gesellschaft ausgesondert wurden. Vorrangig aber wütet Ginsberg in Howl gegen Fesseln und Vorurteile. Es geht um Drogen, Jazz, um Wahnsinn, Sex, Liebe, Homosexualität. Doch auch um den Rassismus gegen Schwarze in den USA, um Konformismus. Um den Moloch Großstadt und den Kapitalismus darin, der Menschen krank macht. All das fehlt nun allerdings in dieser Musiktheaterinszenierung, die fast ohne Worte auskommt und von Christoph Marthaler inspiriert wirkt. Marton hat das Gedicht übersetzt in Bilder, Klänge, Atmosphäre. Das passt zwar zum rhythmischen, bildstarken, flirrenden Text, stellt jedoch nicht mehr als eine sehr lose, assoziative Verbindung dazu her. Musik Marton zitiert auch mal Jazz und Blues, ansonsten verzichtet er aber auf die Verbindungen in die amerikanische Musik der 50er und 60er. Den hypnotisierenden Sound liefern hauptsächlich drei Klaviere und ein Cembalo mit repetitiven Minimal-Music-Motiven barocker Melodien, mathematisch durchkomponiert wie bei Bach. Am Ende wird tatsächlich Geistliches gesungen. Pergolesis Dabat Mater. Doch so musikalisch und ästhetisch einnehmend die Inszenierung ist, die rasende, wütende Gesellschaftskritik, die Ginsberg auf den Asphalt schmettert, ist bei Marton nicht vorhanden. Und das bleibt dann doch eine große Leerstelle bei einem Text von dieser historisch-politischen Schlagkraft.
Howl, also ohne wirkliches Geheul an der Berliner Volksbühne. Barbara Behrendt war das über David Mortons Inszenierung des berühmten Gedichts von Allen Ginsberg. Gedichte, allerdings ganz anders geartete, schrieb auch Horst Janssen, der trotzdem von sich behauptet hat, ich bin nur Zeichner und Zeichner und Zeichner. Aber wie so oft bei Janssen darf man wohl diese Aussage nicht für bare Münze nehmen, denn auch wenn Horst Janssen in erster Linie ein begnadeter Zeichner und Grafiker war, gab es für ihn daneben immer auch das Wort. Er schrieb Essays, Gedichte, Briefe und Reden und pflegte darin seinen ganz eigenen literarischen Stil. Dieses vielschichtige Verhältnis zur Literatur ist jetzt Thema einer Ausstellung im Horst-Janssen-Museum in Oldenburg. Kosmos Janssen, wie er schreibt, Anne Seidel war dort.
Samstag, 9. Juli 1977. Gelesen. Sonntag, 10. Juli. Ebenfalls gelesen. Und auch am darauffolgenden Montag und Dienstag tat Horst Janssen nichts als lesen. Das zumindest legt ein Blatt aus seinem Kalender nahe, das in der Oldenburger Ausstellung hängt. Direkt daneben steht das Bücherregal des Künstlers. Darin Werke von Heidegger, Tolstoi oder Edgar Allan Poe. Außerdem ein Stapel lustiger Taschenbücher und ein Asterix-Band. Schon diese nachgebaute Lesestube zeigt, Horst Janssen und die Literatur, das war was Ernstes. Der Künstler selbst hätte das natürlich niemals zugegeben.
Meine Profession ist schon fast keine. Meine Schreiberei ist es auf keinen Fall. Wenn sie überhaupt irgendwann irgendeinen ernsten Zweck oder ein vernünftiges Ziel verfolgte, dann war es am Anfang der 60er Jahre, als mich die Missverständnisse der Feuilleton-Schreiberlinge meine Zeichnerei betreffend nervten. Da fing ich an und schrieb mir meine eigenen Eröffnungsreden und irgendwann auch meine eigenen Kritiken unter dem Anagramm Embolege, das heißt geschüttelt Eigenlob.
Horst Janssen, immer gut für Provokationen, aber auch für Selbstironie. Hier liest er aus seinem Buch Hinkepott. Laut Untertitel eine autobiografische Hüpferei in Briefen und Aufsätzen. Über Kopfhörer können die Ausstellungsbesucher und Besucherinnen der Lesung lauschen. Auch viele andere Texte von Janssen sind sehr persönlich. Er verfasste Briefe an seine Frauen, außerdem Tagebücher und Essays, in denen er sich mit seiner Rolle als Künstler und dem Wesen seiner Kunst auseinandersetzte. Manchmal schrieb er, um den Kopf frei zu bekommen, zur Gedankenhygiene, damit er sich besser aufs Zeichnen konzentrieren konnte. Janssen gab freimütig zu, beim Schreiben gehe es ihm in erster Linie um ihn selbst.
Meine Ich-Geschichten sind mir wirklich zum Ergötzen und Begötzen meiner selbst. Mich-Liebhaberei, Dilettantismus, also wie die Biedermeierlichen noch sagten.
Letzterem darf aus heutiger Sicht getrost widersprochen werden. Dilettantisch ist das, was Janssen zu Papier brachte, keineswegs. Richtig ist, er schrieb, wie er sprach. Manche seiner Texte gleichen einem assoziativen Gedankenstrom. Sie sind, wie der Künstler war, aggressiv bis liebevoll, schwermütig bis heiter, authentisch. Mit dem herkömmlichen Wortschatz der deutschen Sprache allerdings war Janssen nicht so recht zufrieden. Er schrieb dazu:
Und überall, wo man hinkommt, sind die Wörter schon da. An den unpassendsten Gefäßen kleben diese Etiketts.
Um auszudrücken, was er wirklich sagen wollte, erfand der Künstler kurzerhand seine eigenen Wörter. Viele dieser Wortkreationen sind brillant. In der Ausstellung erklärt ein eigens konzipierter Janssen-Duden Wortneuschöpfungen wie Tolerantist oder Denkdünn. Sich selbst nannte der Künstler einen Wörterer.
Will sagen, wenn ich meine Autobiografie mit Ordnungssinn und Verstand schreiben wollte, müsste ich alles, was ich schon geschrieben habe, entweder umschreiben oder vergessen. Ich denke nicht dran, ich mache das anders. Ich warte ein Selbstporträt.
Viele von Janssens Arbeiten kombinieren Bild und Text. In seiner charakteristischen Handschrift ergänzte er seine Zeichnungen um Zitate, kurze Kommentare oder ganze Geschichten. Besonders schön ist eine Bildergeschichte, die der Künstler seinem verstorbenen Großvater widmete. Der Opa war Schneider und eine prägende Gestalt in Janssens Oldenburger Kindheit. In kurzen Texten und kleinen Zeichnungen erinnert er sich.
Opa hatte seinen täglichen Mittagsschlaf natürlich auf seinem Schneidertisch. Da lag er dann, der Länge nach, unendlich lang, ziemlich lang und flach wie ein großes, flüchtig hingeworfenes Tuch.
Auch wenn sich Janssen in erster Linie als Zeichner und Grafiker verstand, so lässt die Oldenburger Ausstellung keinen Zweifel. Das Wort, die Literatur, ist essentieller Bestandteil seines Werks. Texte von Thomas Mann oder Ernst Jünger, aber auch Volksmärchen inspirierten ihn zu Illustrationen. Seine Faszination für Edgar Allan Poe fand ihren Ausdruck in einer ganzen Serie von Porträts des Schriftstellers. Verwunderlich also, dass Horst Janssens literarische Ader bisher nur wenig gewürdigt wurde. Jetzt aber gibt es Gelegenheit, das nachzuholen. In dieser originellen und liebevoll gestalteten Ausstellung zum Janssen-Jubiläumsjahr.
Anne Seidel berichtete aus Oldenburg, wo zum 90. Geburtstag von Horst Janssen an dessen literarisches Werk erinnert wird. Sie hören den Deutschlandfunk Kultur heute. Satiriker oder Fernsehsatiriker, so wird Jan Böhmermann meistens näher bezeichnet, obwohl es mittlerweile wahrscheinlich angebrachter wäre, vom Aufklärer Jan Böhmermann zu sprechen. Auf jeden Fall gilt das für seinen jüngsten Coup. Vergangene Woche widmete sich Böhmermann in seiner Sendung Neo Magazin Royal einem brisanten Streit, den Verhandlungen zwischen dem Haus Hohenzollern und dem deutschen Staat. Seit den 90ern fordert die Adelsfamilie die Rückgabe tausender Kunstwerke, außerdem ein Wohnrecht im Berliner Schloss Cäcilienhof. Ob den Hohenzollern das alles zusteht oder nicht, darüber wird schon länger gestritten und eben verhandelt. Doch Böhmermann hat nun auf der Webseite hohenzollern.lol möglicherweise entscheidende historische Gutachten öffentlich gemacht. Darin geht es um die Rolle, die die Hohenzollern im Nationalsozialismus spielten. Denn Ansprüche auf Entschädigung gelten nicht, so heißt es im Gesetz, wenn die Enteigneten dem nationalsozialistischen System erheblichen Vorschub geleistet haben. Christiane Habermals ist unsere Kulturkorrespondentin in Berlin. Böhmermanns Leaks unter dem Hashtag Prinz Dumm sind jetzt eine Woche her, Frau Habermals. Wie wurde diese Aktion denn in der Politik aufgenommen? Schließlich verhandelt der deutsche Staat ja schon seit 25 Jahren mit den Hohenzollern.
Also auf jeden Fall kann man sagen, dass Böhmermann den öffentlichen Druck nochmal erhöht hat. Also Hashtag Prinz Dumm ist jedenfalls auch durch die Bundestagsbüros gegangen. So viel ist sicher. Und es gab zwar jetzt wenige konkrete Reaktionen auf die Satire selber, aber natürlich hat es den Kräften in die Hände gespielt, denen die Verhandlungen ohnehin schon gegen den Strich gegangen waren. Es war ja sicher kein Zufall, dass die Liste der Maximalforderungen der Hohenzollern aus den geheimen Vergleichsverhandlungen ausgerechnet im Brandenburger Wahlkampf durchgestochen wurden. Es war ja der Bund und das Land Brandenburg, das da verhandelt hat. Und mit raffgierigen Fürsten kann man natürlich in Brandenburg immer gut punkten. Und das hat jetzt den Geheimhaltungsinteressen schon mal mächtig geschadet und das Thema schon mal richtig in die Öffentlichkeit gebracht. Und das wird jetzt natürlich noch mal schwieriger, wo diese Gutachten in der Welt sind.
Also diese Verhandlungen, die bisher im Verborgenen abgelaufen sind, werden die jetzt öffentlich? Ändert sich da jetzt tatsächlich was?
Ja, das ist die Frage. Es wird jedenfalls jetzt, wo die Gutachten öffentlich sind, auch natürlich eine öffentliche Debatte um die geschichtliche Rolle der Hohenzollern im Nationalsozialismus geben. Das ist keine rühmliche Geschichte und die hätte man im Haus Hohenzollern gerne vermieden. Denn das ist etwas, was dem Haus vor allem sehr stark am Herzen liegt, wie sich ihr Bild in der Geschichte darstellt. Und es ist auch klar, dass wohl kein Weg mehr drum herum führen wird, dass selbst wenn diese Verhandlungen erfolgreich mit einem Vergleich enden, dass das Ergebnis auf jeden Fall nochmal im Landtag in Brandenburg und auch im Bundestag zum Thema gemacht werden wird und dass die Parlamente am Ende darüber befinden werden. Ja. Also was sich die Beteiligten und auch die Stiftung durchaus gewünscht hätte, dass das alles in aller Stille beigelegt wird, dieser Rechtsstreit, das wird jetzt wohl so einfach nicht mehr kommen.
Mhm. Aber es ist ja nun so, also in Brandenburg entscheidet jetzt ein Gericht oder muss ein Gericht über diese politisch-historische Rolle der Hohenzollern entscheiden. Und jetzt soll das Ganze also ins Parlament kommen. Ist denn diese Frage, diese schwierige Frage in der Politik richtig platziert? Was meinen Sie?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Es macht das eine wie das andere, macht eigentlich ein gewisses Unbehagen. Es gab natürlich vorher auch schon Parlamente, die oder Bundestag vorher auch schon historische Urteile gefällt, zum Beispiel über den Völkermord an den Armeniern. Aber am Ende ist es ein schwieriges Thema. Man glaubt irgendwie nicht, dass die Politik darüber befinden sollte. Auf der anderen Seite haben die Grünen und die Linkspartei jetzt einen Antrag gestellt, in dem sie fordern, dass der Bundestag sich per Beschluss der Rechtsauffassung anschließen soll, dass Vertreter der Hohenzollern eben dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet haben und dass die Bundesregierung Vergleichsverhandlungen ablehnen soll. Und die Linke geht sogar noch weiter und fordert Gesetzesänderungen und gegebenenfalls sogar Enteignungen, falls das Urteil am Ende den Hohenzollern Entschädigungen zuspricht. Das wird wohl sicher keine Mehrheit finden, aber es mehren sich die kritischen Stimmen und auch die Stimmen, die fordern, es muss ein ganz starken Politikum werden, mehr als bisher. Und damit werden wir in der Zukunft wahrscheinlich zu tun haben.
Ja, bisher sah es ja so aus, als ob der Bund da irgendwie auf einen Kompromiss aus ist mit den Hohenzollern. Das wird jetzt kaum noch möglich sein, oder?
Das wird zumindest immer schwieriger. Wie gesagt, am Ende wird es auf jeden Fall eine Befassung des Parlamentes mit dem Ergebnis der Verhandlungen geben. Und insofern ist das Thema in den Parlamenten und es wird sicher nicht abgehen, ohne nochmal eine ausführliche Debatte um das Thema.
Jan Böhmermanns Aktion gegen die Hohenzollern und ihre Entschädigungsforderungen an den deutschen Staat und die Folgen. Das waren live aus Berlin Informationen und Einschätzungen von unserer Korrespondentin Christiane Habermals. Vielen Dank. Es ist jetzt 17.51 Uhr und Sie hören den Deutschlandfunk Kultur heute. The Space Between Us. Unter diesem Titel zeigt die staatliche Kunsthalle in Baden-Baden das Werk eines Künstlers, der um den Raum für seine Kunst lange kämpfen musste. Der ukrainische Fotograf und Performer Boris Michailow arbeitete zur Zeit der Sowjetunion im Untergrund. Ausstellungen jedenfalls gab es für ihn nur in privaten Räumen. Und auch nach dem Systemwechsel ist der jetzt 81-jährige Michailow ein kritischer Künstler geblieben. Allerdings mit Humor und Selbstironie. Christian Gampert über The Space Between Us in Baden-Baden.
An den Wänden auf riesenformatigen Seaprints von 1992 präsentiert sich ein nackter Mann, Boris Michailow selbst, im Studio in den verrücktesten, verrenktesten Posen. In einer ganzen Serie parodiert er Kunstgeschichte, griechische Skulpturen vor allem oder Rodins Denker. Aber immer trägt der nackte Protagonist einen Dildo mit sich. Mal sitzt er auf der Penisattrappe, mal drückt er sie sich aufs Auge. Titel: Ich bin nicht ich. Das ist die lustige, die selbstironische Seite des Boris Michailow. Er nimmt die Männlichkeit auf die Schippe, auch die eigene. Im großen Saal stehen aber auch noch zwei sehr lange Vitrinentische, in denen abseitige kleine Schwarz-Weiß-Aufnahmen liegen. Sie stammen vom Anfang der 1980er Jahre und zeigen die ganze Aussichtslosigkeit des Lebens in der Sowjetunion. Graue Landstraßen, graue Natur, rußige Fabriken, traurige Spielplätze, leere Fußgängerüberwege, deprimierende Sportplätze im Schneematsch. Diese Alltagsbilder waren gedacht als Gegenentwurf zur offiziellen Propaganda, die das Desaster natürlich schön färbte. Und Michailow belichtete immer vier zusammenhängende Aufnahmen auf einem Papier.
So spricht es natürlich auch davon, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern die vielen Wahrheiten, die man auf verschiedenen Bildern einfangen kann und die die Realität betreffen. Und die 80er Jahre, gerade der Anfang der 80er Jahre, waren ja eine sehr spezielle Zeit in der Sowjetunion, die geprägt war von Stagnation.
Sagt Kuratorin Luisa Hese. Und Michailows Denken in Serien deutet ja darauf hin, dass er schon früh ein Konzept verfolgte, eine Strategie. So hatte er auch Kontakt zur Moskauer Künstlergruppe um Ilya Kabakov.
Gerade die Moskauer Konzeptualisten waren eben interessant für seine Werke, weil er von ihnen auch nochmal gelernt hat, wie man das fotografische Medium in einem größeren Zusammenhang nutzen kann, indem man es kombiniert mit Text zum Beispiel und so noch eine andere Art von Objekt schafft.
Ab Ende der 1960er Jahre hatte Michailow aber schon mit Musik gearbeitet und die bunte Dia-Serie Yesterday's Sandwich mit Pink Floyd unterlegt. Da wurden jeweils zwei Dias übereinander projiziert. Körper, Pflanzen, Landschaften schlungen sich psychedelisch ineinander, zu Sowjetzeiten ungeheuerlich und nur privat zeigbar. dass es nach Zusammenbruch des Sowjetreichs in der nun unabhängigen Ukraine nicht besser wurde, belegt Michailows berühmteste und verstörendste Serie über die Obdachlosen seiner Heimatstadt Charkow aus den 1990er Jahren. Armselige, bedauernswerte Körper, in die sich Geschichte eingeschrieben, oft auch eintätowiert hat. Sie machen sich nackt in der Kälte, sie zeigen ihre Geschlechtsteile wie Wunden vor, ihre fehlenden Zähne, ihre Schwären, manche tragen auch alte Uniformen mit Orden. Nicht die Nacktheit ist unser Problem beim Betrachten dieser Bilder, sondern unser Wohlstand, von dem aus wir auf diese Personen quasi herabschauen. Und doch besteht zwischen Fotograf und den Dargestellten ein geheimes Einverständnis, das oft allerdings mit Geld erkauft war. Schon 1986 hatte Michailow hässliche Körper an einem umweltverseuchten Badesee fotografiert, ein monströses, schicksalsergebenes Freizeitvergnügen der Unterprivilegierten im Sozialismus. Und die in düsteres Blau getauchten leeren Straßenzüge Charkows, große Querformate, sind ein Mahnmal für die Nachwendezeit. Boris Michailow ist einer der größten lebenden Fotografen. Er ist jetzt 81. Mit der zu Diptychen gruppierten Serie über ein halbfertiges, aufgegebenes Krematorium im Nazi-Stil singt er sich schon mal ein Todeslied. Wer seine Bilder in einer präzis arrangierten Schau sehen will, sollte nach Baden-Baden fahren.
Sagt Christian Gampert über die Retrospektive auf das Werk von Boris Michailow in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Und hier im Studio ist jetzt Henning Hübert mit den Kulturnachrichten und Neuigkeiten über den dünnhäutigen Literaturnobelpreisträger Peter Handke.
Peter Handke reagiert weiterhin so dünnhäutig, muss man sagen, auf Fragen nach seiner umstrittenen Haltung im Jugoslawien-Konflikt. Ein Interview mit dem Kulturchef der österreichischen Nachrichtenagentur APA, Huber Lang, in seinem Haus in der Nähe von Paris, wurde durch Handke abgebrochen nach rund einer Stunde. Eine Frage nach seinem 1999 ausgestellten jugoslawischen Reisepass habe das Fass zum Überlaufen gebracht, schilderte Huber Lang im Anschluss. Er zitiert Handke so: Jetzt hören wir auf, ich bitte Sie, das Haus zu verlassen. Das ist ja unglaublich. Peter Handke hatte sich in den Balkankriegen stark mit Serbien solidarisiert und nach Ansicht von Kritikern von Serben begangene Kriegsverbrechen zumindest bagatellisiert. Erstmals in seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump bedeutende Kulturauszeichnungen der amerikanischen Regierung verliehen. Unter anderem ehrte er den US-Schauspieler und Oscar-Preisträger John Voight. Der ist einer der wenigen offenen Unterstützer Trumps in Hollywood. Trump bewundert ihn offenbar weniger wegen seiner Schauspielerrolle als gelähmter Vietnam-Veteran in Coming Home, sondern vielmehr für den 40 Jahre alten Streifen The Champ, laut Trump der großartigste Boxfilm aller Zeiten. Auch die Sängerin Alison Krauss bekam im Weißen Haus die National Medal of Arts. Noch ehe sie begonnen hat, gerät die Sanierung der Komischen Oper in Berlin ins Stocken. Der Wettbewerb um die Vergabe der Generalplanung muss neu ausgeschrieben werden. Auch das bisherige Verfahren zur Suche nach einem Architekten für den Umbau ist geplatzt. Das hat die Senatsbauverwaltung heute bestätigt. Ob es an einem Einspruch liegt durch eines der 15 Architekturbüros, dazu äußerte sich die Sprecherin der Senatsbauverwaltung nicht. Mit Hinweis auf das Wettbewerbsrecht in dem zweistufigen Verfahren. Immerhin, der Wettbewerb soll zeitnah wieder ausgeschrieben werden. Umbau und Modernisierung der Komischen Oper sollen höchstens 200 Millionen Euro kosten. Alles soll eigentlich 2023 beginnen und bis 2027 abgeschlossen sein. In der Zwischenzeit soll das Ensemble, wie einst die Lindenoper, ins Schillertheater ziehen und auch an anderen Orten Berlins spielen. Namika hat es schon besungen, Französisch ist eine tolle Sprache. Doch die altehrwürdige Académie Française schlägt Alarm. Sie äußert sich in einer Erklärung zutiefst besorgt über den Siegeszug des Fränglisch. Die französische Sprache werde regelrecht verfälscht durch die Invasion angelsächsischer Begriffe sowie die durch sie bewirkte Verschlechterung der Syntax. Die Gelehrten riefen alle öffentlichen Stellen auf, sich ans Gesetz von 1994 zu halten, das den Vorrang der französischen Sprache festschreibt. Müssen die Nachbarn jetzt ein Brainstorming machen, wie sie Burnout und Business wieder aus dem aktiven Wortschatz rauskriegen? Ein Vorschlag der Akademie: Computer soll Ordinateur heißen. Bei uns ist ja inzwischen auch wieder der Rechner in.
Merci. Henning Hubert war das mit den Kulturnachrichten. Ich bin Katrin Hondel. Danke fürs Zuhören und vorauseilend auch fürs Weiterhören. Gleich kommen hier im Deutschlandfunk die Informationen am Abend, unter anderem über den CDU-Parteitag in Leipzig.